Heute zu Gast junge Unternehmer Bäckermeister Paul Treibmann von der Landbäckerei Mario Treibmann.
War natürlich erst mal eine Zahl, ein Invest, alles oder nichts, sage ich so. Das ist halt, war ein großes Risiko, weil wir alle keinen Schimmer davon hatten und das einfach über die Agentur dann auch ein gewisses Vertrauen hatten. Aber die Not war so groß, dass du einfach es machen musstest, weil wir haben schon den Laden dadurch geschlossen und das wäre, denke ich, auch so weitergegangen, hätten wir den Weg da nicht gemacht.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Seit dem 22.12.1987 betreibt die Familie Treibmann in dem schönen Örtchen Wilde Taube, das liegt zwischen Weida und Greiz, eine Landbäckerei. Paul Treibmann, mein Gast heute, ist Unternehmer der zweiten Generation. Er erzählt voller Stolz, wie seine Eltern damals die Landbäckerei aus dem Dachboden des elterlichen Hauses heraus aufgebaut haben. Heute hat das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Podcast sprechen wir über das Thema Tradition und Innovation in der Branche. Paul erzählt, wie er selbst mit Social Recruiting das leidliche Thema Personalmangel löst, gibt uns Einblicke, was er dafür tut, um auch das Personal zu halten. Das ist ja auch ganz wichtig. Er spricht über aktuelle Herausforderungen in seiner Branche, seine persönlichen Ziele, die er mit der elterlichen Landbäckerei verfolgt, warum er am liebsten bei den Konditoren ist, was sein Lieblingsprodukt ist und was seine Wünsche für die Zukunft sind. Ich habe einen, ja, kraftvollen, emotionalen 26-jährigen jungen Unternehmer kennengelernt. Es lohnt sich, den Podcast zu hören, liebe Freunde. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, rein ins große Bäckerei-Update mit Paul Treibmann. Auf geht's! Lieber Paul, schön, dass du heute im Gera Stadtgeflüster zu Gespräch bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Bin noch ein bisschen aufgeregt, aber ich finde es mega geil. Du hast mir auch gerade hier eure ganze Firma gezeigt und also wirklich großen Respekt und ich bin echt gespannt, was deine Fragen sind.
Naja, also den Respekt, den gebe ich erstmal wieder zurück. Erzähl mir aber ganz kurz so für unsere Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen. Welche Firma bist du? Wie alt bist du? Was hast du studiert? Bist du aus Gera? Wo kommst du her? Verheiratet? Wie viele Kinder? Und so weiter. Also erzähl mal ein bisschen was Persönliches.
Also soweit ist es noch nicht mit verheirateten Kindern. Klar, irgendwann mal das Ziel. Bin der Paul Treibmann, Teil der Geschäftsführung der Bäckerei Treibmann aus Wilde Taube. Sind auch in Gera sehr, sehr viel vertreten in verschiedenen Fachgeschäften. In Gera kennt man uns, denke ich mal, auch sehr. Habe jetzt nicht studiert, aber das ist auch nicht ganz so schlimm, weil es kommt immer drauf an, was man so aus seinem Leben macht. Habe den ganz klassischen Weg gemacht, Bäckerlehre gemacht, danach meine Meisterausbildung in Dresden gemacht, Meisterschule. Danach war ich in mehreren Betrieben nochmal, habe da hospitiert für einen halbes Jahr, wo ich einfach viel mitnehmen konnte in jedem Bereich, ob Produktion oder auch in der Verwaltung und bin dann vor 4 bis 5 Jahren zurück in die Firma gekommen und da halt quasi mein Unwesen getrieben.
Landbäckerei Mario Treibmann. Der Mario ist dein Vater.
Genau, richtig.
Also erzähl mal ein bisschen was zur Geschichte. Also wann habt ihr angefangen? Wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell?
Also angefangen vor 37 Jahren, mal im Dezember 87 hat mein Vater die Firma gegründet. Da war es auch noch ein ganz kleiner Betrieb, dann über die Jahre.
Wo habt ihr angefangen?
In Wilde Taube. In Wilde Taube,
ja, das ist alles so. Klar. Hinter Weida.
Genau, ja. richtig. Ganz kleine Firma gehabt, eine ganz kleine Bäckerei, wo meine Eltern auch noch oben auf dem Dachboden quasi geschlafen haben und unten war die Backstube und der Ofen. Und dann ging das halt auch alles vor meiner Zeit. Über die Jahre wurde es immer ein bisschen größer, wurde angebaut. Der letzte Anbau war tatsächlich jetzt auch schon lange her, das war 2011. Ich kenne auch vieles auch nur von Bildern und Erzählungen, weil ich es live nie miterlebt habe, weil es halt auch schon ein Stück her ist. Ne? Ich bin auch erst 26 und deswegen hat man da auch nur vieles von Erzählungen mitbekommen und Bildern.
Wenn du jetzt 26 bist, was ist da jetzt so deine Aufgabe im Unternehmen, also konkret?
Also angefangen hat es vor 3-4 Jahren, wo ich dann meine ganzen Ausbildungen und Meisterabschluss hatte und auch in den Firmen war. Dann hast du erstmal bei uns in der Produktion mitgearbeitet, Brotabteilung, wo du die ganzen Brote für die Leute gemacht hast und auch die Spezialbrötchen, Doppelsemmeln und dann auch teilweise im Fuhrpark mit ausgeholfen, weil da dann auch mal Not an Mann war oder Bedarf war. Das war auch, finde ich, auch sehr, sehr gut, weil du hast von allen Bereichen irgendwo was mitbekommen. Mhm. Und dann kam der Weg. Ich hatte dann leider Gottes einen Kreuzbandriss gehabt. Fußball hier in Gera im Erdbeerstadion. Und dann warst du quasi eigentlich krankgeschrieben, 3 Monate vom Arzt, konntest auch nicht mehr laufen, warst auf Krücken. Aber ich konnte nicht zu Hause bleiben, ich fand das absolut langweilig und ich musste irgendwie was machen. Und da bin ich dann auch zu meinen Eltern, zu meinem Vater und habe gefragt oder auch zu den Mitarbeitern, was kann ich irgendwo tun? Ja, und dann hast du dich auch so ein bisschen selber entwickelt. Wir haben dann bei uns ins Büro einfach einen kleinen Tisch gestellt, einen kleinen Laptop gekauft und dann einfach mal, mach mal, geh mal an die Fachgeschäfte raus, auch noch nie gemacht. Auch das am Anfang war für mich extrem schwierig, weil ich da auch so sehr, habe mich das erst gar nicht getraut, wo man dann auch selber so gesehen hat, hey, sind alles nur Menschen. Und die Leute haben dann auch außerhalb gemerkt, hey, da kommt was nach. Und man hat dann auch einfach eine gewisse Bindung zu Mitarbeitern aufgebaut, hat dann auch in den Läden wirklich was bewirken können. Und so ging der Prozess. Man kann das gar nicht so irgendwie in Zahlen festlegen, sondern es war einfach immer wieder ein kleiner Schritt und ein kleiner Bereich, wie es dann immer weiterging.
Hast du Schwierigkeiten? Spürst du die zwischen, ich sage jetzt mal alt und jung, das haben ja jetzt viele Unternehmer, die jetzt damals vielleicht in den 90ern angefangen haben, ne? Und jetzt haben die ja ein gewisses Alter, so wie ich jetzt, 61, irgendwann müssen die ja mal so ein bisschen zurücktreten. Mhm. Und dann kommen jetzt die Jungen. Hattet ihr da so ein bisschen Probleme zwischen Vater und Sohn, was jetzt die Unternehmensführung angeht, neue Ideen, du bringst neue Ideen ein, der Vater sagt, Mensch, das war doch schon immer so, dass das so ist. Ja? Wie hat sich das irgendwie dargestellt?
Natürlich gibt es immer da Probleme oder Generationen, die aufeinander stoßen, aber ich sag mal so, man muss über alles drüber reden und der Gegenüber muss halt auch mitkriegen, bringt das der Firma weiter oder man braucht auch eine gewisse Freiheit, um selber zu wachsen, selber durch Fehler zu wachsen. Das ist vor allem auch, finde ich, extrem wichtig und klar gab es viele Reibungspunkte in der ganzen Sache, gibt es auch jetzt noch, zwar nicht mehr so wie früher, aber wenn am Ende des Tages wirklich was bei rauskommt, es den Mitarbeiter was bringt, wenn es der Firma was bringt oder vor allem auch, wenn es den Kunden was bringt, diese Qualitätssteigerung, das ist extrem wichtig und so ist das auch immer wieder weniger geworden. Wir machen da jetzt auch viele verschiedene Sachen, wie auch das Recruiting komplett über Social Media. Wir hatten dann vor 2,5 Jahren einen extrem schweren Punkt. Da mussten wir ein Fachgeschäft zumachen, weil wir einfach keine Leute mehr dafür hatten. Mhm. Es kam nichts mehr nach und es das hat einfach nicht mehr funktioniert. Du hast deine Leute gebraucht. Dann haben wir mit Social Recruiting angefangen, quasi über Instagram, Facebook Leute zu generieren, wo man selber erstmal komplett keine Ahnung hatte in meiner Person jetzt. Das haben wir so als Team auch im Büro entschieden, hey, wir müssen den Weg gehen über Agenturen und Sonstiges. Und da sind wir auch sehr froh drum, dass wir das gemacht haben. Wo man das dann auch heutzutage selber macht und dann selber sein Flair, weil alles, was von außen irgendwo gemacht wird, die leben die Firma nicht. Die arbeiten das zwar ab, aber die bringen das nach außen nie so rüber, wie man es selber sieht. Und deswegen fand ich das extrem wichtig, das auch selber zu machen. Und jetzt, wo wir auch wirklich gut dastehen mit Mitarbeitern, wo auch wirklich unsere Firma über die Jahre auch über Social Media Sonstiges interessant geworden ist und was definitiv der Firma auch was bringt an Leuten.
Also wir müssen jetzt nochmal ganz kurz klären, weil viele Unternehmer hören noch zu, was ist Social Recruiting? Also ich hatte ja letztens den Philipp von Translog Marketing da, die genau das machen als Agentur und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass die sozusagen sich absolut in die Kunden hinein versetzen und das auch umsetzen. Aber natürlich nicht jede Agentur ist gleich und du hast jetzt Social Recruiting, um neue Mitarbeiter zu finden, selber umgesetzt. Erklär nochmal ganz kurz, wie du das machst. Also was ist das? Was ist Social Recruiting für die, die das jetzt nicht wissen?
Das ist schwierig zu erklären, das allgemein zu erklären. Also man schaltet direkt über Facebook, über Werbeanzeigenmanager Anzeigen, wo quasi, wenn man ganz normal durch den Feed scrollt, Anzeigen kommen, wir suchen dich bei uns im Verkauf zum Beispiel in Gera, dann kann derjenige unten auf jetzt bewerben drücken. Dann haben wir ein Formular quasi eingestellt, wo wir verschiedene Fragen den Mitarbeiter fragen, wo wir quasi schon vorqualifizieren, passt der ins Unternehmen oder nicht? Also das sind so eine berühmt-berüchtigte Frage ist bei uns, bist du bereit, samstags zu arbeiten? Weil im Fachverkauf muss man bei uns Samstag mitarbeiten und wenn da direkt Nein kommt, ist es für uns halt ein Kriterium, was leider Gottes nicht funktioniert. So kannst du halt nicht die Läden alle aufrechterhalten und die Kunden mit frischen Backwaren beliefern, weil das ist ja das Ziel am Ende des Tages. Und am Ende, dann zum Schluss ist es so, dass wir das ganze Formular zu uns, zu Facebook zurückschicken und dann haben wir da so eine Verknüpfung erstellt, dass es direkt in eine Google-Sheet-Tabelle geht, wo ich dann von unterwegs, von überall quasi diese Bewerber bekomme, wo wir dann aktiv die Leute anrufen und dann einen eigenen Onboarding-Prozess, also quasi einen, das ist eigentlich einfach gesagt, ein A4-Zettel, wo wir unsere ganzen Sachen nochmal abfragen, wo dann die Antworten der Mitarbeiter, also der Bewerber stehen. Und wenn das alles gut klingt am Telefon, werden sie zum persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen. Und die meisten Leute, die dann da sitzen, die sind dann auch wirklich ein Teil unserer ganzen Bäckereifamilie.
Was für einen Erfolg hat das?
Ich sag mal so, nur durch diese Sache konnten wir jetzt in den letzten Jahr, oder besser gesagt in diesem Jahr im April, unser neues Fachgeschäft auch mal eröffnen, weil wir das ganze Team nur über Social Media bekommen haben und einfach auch der ganze Druck. Wir wollen ja auch nicht, dass die Mitarbeiter 6 Tage durchrennen. Es soll miteinander sein. Das ist vor allem wichtig, dass jeder für den anderen dasteht und da muss man halt auch ein gewisses Team und eine Größe aufbauen, dass jeder auch Spaß an der Arbeit hat und nicht so jeden Tag nur durchrammeln muss. Es soll auch Spaß machen.
Aber du hast schon das Gefühl, dass durch Social Recruiting dieses Problem des Fachkräftemangels dadurch bei euch gelöst werden kann und wird auch, oder?
Richtig. Ich finde, es gibt auch keinen Fachkräftemangel. Es ist nur die Positionierung und wir müssen uns als Firma bei Bewerbern bewerben, nicht die Bewerber bei uns. Und das muss einfach verstanden werden, dass man durch Social Media, durch den Auftritt übers Internet, Website, Social Media, TikTok, Instagram, so einen Auftritt, so eine Spannung erzeugt, dass die Leute sich für deine Firma interessieren und einfach sich dadurch auch bewerben.
Also Social Recruiting ist ja Anzeigen, das Richtig. Kostet ja auch gewisses Geld. Da musstest du höchstwahrscheinlich auch erstmal einen Vater überzeugen. Der Vater ist, wenn ich das richtig weiß, 63 jetzt mittlerweile.
62.
So, jetzt sagst du zu dem, Mensch Vater, ich mache Social Recruiting. Wie hat er da reagiert?
Also grundlegend, die Idee alleine kam nicht von mir. Das haben wir bei uns im Büro mit unserem Betriebsleiter zusammen entschieden. Und klar war das am Anfang vor 2,5 Jahren, wo das wirklich noch nicht so großartig auf dem Markt war.
Da war der schon relativ weit vor 2,5 Jahren.
Da waren wir auch mit einer der ersten, muss ich sagen. War natürlich erstmal eine Zahl, ein Invest, alles oder nichts, sage ich so. Das ist halt, war ein großes Risiko, weil wir alle keinen Schimmer davon hatten und das einfach über die Agentur dann auch ein gewisses Vertrauen hatten. Aber die Not war so groß, dass du einfach es machen musstest, weil wir haben schon den Laden dadurch geschlossen und das wäre, denke ich, auch so weitergegangen, hätten wir den Weg da nicht gemacht.
Das war sozusagen die letzte Chance, aber ich glaube ganz fest daran, in den nächsten Jahren zumindest, wer dieses Game versteht, der wird definitiv in der Branche auch der Gewinner sein. Egal, ob jetzt bei der Rekrutierung von Mitarbeitern, was man aber auch als Schablone aufsetzen kann für die Rekrutierung von Kunden. Ja, also momentan fehlen uns die Mitarbeiter, also machen wir die Suche nach Mitarbeitern und wenn die Mitarbeiter genug da sind, machen wir die Suche nach Kunden.
Ist richtig.
Also,
richtig. Ja.
Aber man muss nur den Schalter dann umlegen. Sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, wenn man schon in der Bäckerei so weit denkt. Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen, die, also ein paar könnte ich mir zusammenreimen, wenn ich an das Energieproblem denke, aber was sind so die aktuellen Herausforderungen, die ihr euch stellen müsst?
Also klar, ein Energiethema ist, wie du schon gesagt hast, ist extrem schlimm in den letzten Jahren vor allem gewesen. Da waren wir wirklich in höchsten Peaks, also da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, wo wir den 4-5-fachen Energiepreis gezahlt haben, wo wir einfach das auch nicht an den Kunden weitergeben wollten und konnten, weil sonst hätte unsere Doppelsemmel über 1 Euro gekostet, das würde auch keiner mehr bezahlen. Das ist dann halt einfach, aber das ist auch nicht nur in unserer Branche so, einfach an den Investitionen, die mussten da daran quasi glauben, dass das erstmal alles nach hinten verschoben wurde. Es ist zum Glück wieder etwas abgeebbt, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Dasselbe natürlich auch beim Material.
Darf ich mal ganz kurz gleich fragen, wie geht ihr in die Verträge rein mit den Energieversorgern? Macht ihr das kurzfristige Verträge, weil ihr habt ja bestimmt einen sehr hohen Energieverbrauch. Kannst du sogar sagen, wie hoch euer Energiefußabdruck ist?
Nee, also aktuell. Kann ich jetzt aktuell nicht sagen.
In Kilowattstunden umgerechnet. Nee,
kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Aber ich kann eine Zahl nennen. Wir hatten alleine am Standort Wilde Taube im höchsten Peak monatliche Kosten von 18.000 Euro Stromkosten nur in der Wilden Taube im Monat.
Ach, das ist ja nicht dein Ernst. Ja. So, und jetzt backt er ja überall an allen Standorten. Ne? Und wenn ich das vervierfache, ne, dann bist du ja voll dabei. Und hat sich das jetzt etwas erholt oder?
Etwas, ja, aber wie gesagt, auf einem hohen Niveau. Also das ist trotzdem noch, also sagen wir mal, ja, so 2/3 ist schon noch in diesem.
Hast du da eine Idee, wie du dem entgegentrittst? Mhm. Also das würde mich ja maßlos auch ankotzen, also auf Deutsch gesagt.
Ja.
Weil du musst es ja nehmen.
Ja, na, das Ding ist, das ist ja auch das, was immer wieder wichtig ist, den Leuten zu zelebrieren, dass wir halt extrem viel Energie auch in die Produkte stecken, sei es auch durch die Kühlungen, wo quasi, oder besser gesagt, unsere Aromazellen, wo unsere Produkte, die werden einen Tag immer vorher produziert und sind dann 16 bis 18 Stunden in unseren Aromazellen, um einfach Aroma zu entwickeln, um die Bekömmlichkeit zu steigern und auch die Geschmacksbildung am Ende des Tages. Das ist halt für uns ganz wichtig. Wir wollen nicht einen Teig machen und direkt backen, weil erstens hält es dann nicht mehr lange frisch. Die Frischhaltung wird dadurch auch nicht so gut sein, wie wenn es lange in deinen Aromazellen hast, da ist die Frischhaltung deutlich besser. Ja, und das sind halt diese Punkte, wo halt diese Energie extrem stark sind. Wir wollen aber auch nicht in den Fachgeschäften, haben wir zum Beispiel überall Ladenbacköfen, was natürlich auch sehr, sehr energiebehaftet ist. Und wir könnten theoretisch alles in der Produktion backen und rausliefern. Aber am Ende, wer ist der Leidtragende? Am Ende, das ist der Kunde. Weil es gibt kein warmes Brötchen mehr. Bei uns gibt es 16 Uhr auch noch ein warmes Brötchen. Das ist für uns eine Grundphilosophie, dass der Kunde, egal wann er kommt, ein warmes Doppeltes oder ein warmes Spezialbrötchen kriegt. Und wir wollen einfach von der Philosophie auch nicht abkommen. Und deswegen wollen wir das Niveau des Produktes immer hochhalten und dass der Kunde nicht der Leidtragende am Ende ist. Lieber wird die Investition erstmal hinten angestellt.
Aber das klingt mir viel nach Tradition, ne? Und jetzt die Kombination zwischen Tradition und Innovation, wie bringt ihr das in Einklang? Also hast du, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so deinen Arbeitsalltag kurz beschreiben. Also wie sieht so dein Jungunternehmer alt, bist du jetzt schon beteiligt an der Firma oder?
Ja.
Okay. Und wie sieht da so dein Arbeitsalltag aus?
Also der Arbeitsalltag sieht so aus, man kommt früh auf Arbeit, ist erstmal in jedem Bereich, wo man erstmal fragt, ob es irgendwas gab, weil wir sind halt ein 24 Stunden produzierendes Unternehmen und du kannst halt leider nicht alle 24 Stunden da sein, so gern was auch machen würde, aber das funktioniert einfach nicht. Dann klärt man erstmal mit den Leuten, was am Ende des Tages erstmal war, ob es irgendwelche Probleme gibt, irgendwelche Sachen, die organisiert werden müssen für die nächsten Stunden oder Tage oder sonst das. Einfach diese erstmal die Problematik und die Leute sich selber abholen, ist, was passiert in der Nacht. Ja, wann geht mein Arbeitstag los? Ist auch komplett individuell. Das kann mal um 4 sein, das kann um 7 sein. So in dem Rahmen bin ich meistens da. Und sind so die ersten Schritte. Dann hast du natürlich auch dadurch sehr, sehr viel Kontakt mit Geschäftspartnern und sonstiges gehabt, dass man dann die Mails auch erstmal checkt. Und das ist so eigentlich so ein Standard früh, was passiert. Und dann kommt es auch ganz darauf an, hast du Backtermine oder Backschulungen für neuen Personal im Laden, wo man quasi auch neues Personal schult. Dann ist es auch die Aufnahme von eigenen Schulungsvideos, weil wir eine eigene Schulungsplattform haben, wo wir auch unsere neuen Mitarbeiter quasi komplett abholen. Dann haben wir auch wöchentliche Team-Meetings, wo einfach verschiedene Neuerungen oder Ideen besprochen werden oder allgemein auch Personalpläne, Einsatzpläne. Dadurch ich mit unserer Bereichsleitung beim Thema Personal komplett, dass wir das zusammen machen.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
Wir sind insgesamt jetzt bei knapp 115 Leuten. Aber nicht Vollzeit alle, also auch viele Teilzeit, aber es ist egal, jede Person ist genauso wichtig, obwohl ob es 10 Stunden in der Woche sind oder 40, das ist vollkommen egal, aber 115 sind es insgesamt aktuell.
Und wie bringt ihr jetzt die Tradition? Also ihr seid ja auch viel auf regionale Produkte, alles frisch und so. Wie bringt ihr das jetzt in Verbindung mit neuen Innovationen? Also du hast mir ein bisschen erzählt von KI, dass ihr dieses Thema, wie setzt ihr das ein mittlerweile?
Erstmal vielleicht zum Thema Tradition und Regionalität vor allem. Das ist für uns auch extrem wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwelche Sachen vom Ausland oder so beziehen, außer es geht nicht anders. Aber jetzt fangen wir einfach beim Mehl an. Wir kriegen unser Roggenmehl aus Neumühle. Das ist mit einem Auto 5 Minuten entfernt.
In Wünschendorf ist das, oder?
Nee, das ist Krienitz, da kommt Weizenmehl her.
Ah, okay. Okay.
Neumühle ist Roggenmehl und Wünschendorf ist Weizenmehl, Krienitzmühle und Roggenmehl Sternermühle, wo wir schon seit Jahren, ich kenne das gar nicht anders, vor meiner Zeit schon, hat mein Vater quasi alles schon so gemacht und die Tradition will ich definitiv auch beibehalten, dass man da auch diese regionalen Mühlen unterstützt. Das bringt uns nichts sonst woher, das ganze Zeug zu beziehen, aber auch Milch und alles drum und dran, alles irgendwo hier aus der Region, dass du auch die Region stärkst. Wie zum Beispiel Rosinen, das ist natürlich was, das kommt aus dem Ausland, meistens Türkei oder so, aber das ist normal. Du kannst jetzt hier keine Rosinen herkriegen aus Deutschland. Aber sonst versuchen wir immer regionale Produkte, regionale Bauern zu stärken. Das ist uns halt auch großer Fokus. Zur Innovation, da sind wir auch, da ist vor allem unser Betriebsleiter auch extrem hinterher, wo wir immer wieder Investitionen haben, die auch den Mitarbeiter entlasten, wie automatisierte Verwiegesysteme mit Silos, dass man nicht mehr mit Mehlsäcken so rumschleppen muss oder auch für die Brot und Brötchen, dass man da Anlagen hat, wo quasi alles so ein bisschen die ganzen Teige schon vorgewogen werden, weil wir machen ca. 2000 Brote und 10.000 Brötchen am Tag. Die kannst du nicht mehr alle mit der Hand abwiegen, da hast du nach 2 Wochen Sehnscheidenentzündung oder sogar noch eher. Und das ist ja dann auch diese Arbeiten, diese unterstützenden Arbeiten. Da haben wir definitiv Technik bei uns in der Firma, die uns extrem auch hilft und diese auch die Produktionsspitzen auch abzufangen.
Sag nochmal, wie viel Brote pro Tag?
2000.
Pro Tag?
Pro Tag. Und 10.000 Brötchen am Tag circa. Ja. Je nach Wochentag ein bisschen verschieden. Am Wochenende sind es ein paar mehr, weil da wollen die Leute alle grillen. Oder halt sind viele auch zu Hause, wo in der Woche halt nicht da sind. Aber so grob ist das ungefähr der Schnitt.
Und beim Kuchen, geht es nach Quadratmeter Flächenkuchen? Wie viel Kuchen macht ihr da?
Ja, musst dir vorstellen.
Also im Übrigen vielen, vielen Dank auch nochmal an deine ganzen Kollegen. Deswegen mache ich ja den Podcast auch so gerne, weil du hast schöne Sachen mitgebracht, schöne belegte Brötchen. Brötchen und Kuchen, den ihr selber gebacken habt. Ganz frisch, war lecker, war einwandfrei. Aber wie viel Kuchen macht ihr so einfach nach am Tag?
Erstmal gerne geschehen und das ist doch eine coole Sache. Ist doch eine schöne, bin auch dankbar, dass ich hier sein darf. Und wir machen, das kommt auch so ein bisschen wieder auf die Jahreszeit drauf an, auch Anfang, Ende des Monats. Es sind viele verschiedene Sachen. Aber im höchsten Peak sind es auch so ungefähr 100 Kuchenbleche. Also ein Kuchenblech sind 44 Stück Kuchen.
Pro Tag?
Pro Tag, ja. Aber halt wirklich höchster Peak. Also das ist jetzt hochgestapelt.
Also eigentlich, also ich liebe ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habt ihr das vorhin schon erzählt, in der Altenburger Straße oben, doppeltes Brötchen mit Remoulade, Salat, Gurke und Salami. Also dieses doppelte Brötchen ist... Das schmeckt mir am besten, das ist richtig geil. Was ist dein Lieblingsprodukt, was ihr produziert? Was isst du am liebsten?
Vom Herzhaften her finde ich unser Pulled Pork Sandwich extrem geil.
Also das aber ist, nicht, dass ihr das Pulled Pork auch selber macht.
Doch, also wir rupfen das Schwein jetzt nicht auseinander. Wir kaufen Pulled Pork zu, aber jetzt die Verfeinerung mit Gewürzen und Sonstiges machen wir alles selber komplett.
Ah, okay. Das habe ich noch gar nicht gegessen, aber das ist spannend.
Dann musst du morgen direkt mal vorbeikommen.
In die Altenburger auch? Oder wo gibt es das Pulled Pork?
Haben wir überall. Nur für das, dass du es nicht verwechselst, Altenburger Straße ist es eigentlich nicht, die Karl-Liebknecht-Straße, aber es ist genau an dieser Ecke, wo beide Straßen aufeinander
sind. Ich sage mal Altenburger Straße.
Richtig.
Meistens fahre ich von da oben hoch, dann Richtung Globus oder so.
Ja. Nein, also was ich am Kuchen, das ist immer so eine Story, das finde ich ganz schlimm, sage ich auch immer wieder den Kontis, wenn ich unten runter mache, in die Konditorei. Bei euch ist ganz schlimm, nicht weil die Mitarbeiter doof sind oder sonstiges, einfach weil ich jedes Mal einen Kuchen essen muss, das ist mein Problem. Wir haben dann immer wo die ganzen Kuchen aufgeteilt werden, ist unten drunter so ein Ausschussblech und wo quasi ein Randstück oder mal ist unten der Boden ein bisschen hohl gebacken und sonstiges, was unsere Kondis dann aussortieren, wenn der Kuchen aufgeteilt wird. Und das ist meistens so ein großes Blech voll mit so Randstücken und sonstiges und komischerweise ist das Blech am Ende des Tages immer fast leer, weil die ganzen Bäcker immer mal was probieren und ich bin auch immer gern gesehen da unten.
Sag mir mal, was macht denn ihr, also verkauft ihr planmäßig immer alles zu 100% oder bleibt auch mal was übrig? Und wenn ja, was macht ihr damit?
Es bleibt definitiv was übrig. Wir oder in unserer Branche ist es so Standard, dass du, das nennen wir Retour, quasi du schickst 100% deiner Ware in den Laden und du rechnest standardmäßig mit 8-12%, je nach Ladengröße, mit Retouren, was am Ende des Tages übrig bleibt. Mhm. Heißt aber nicht, dass es danach in die Mülltonne geworfen wird, sondern wir haben dann erstens wie Brot und Semmeln, das sind so Sachen, die reiben wir, also die kommen dann wieder zurück in die Firma. Die werden dann gerieben zu Semmelbröseln oder Semmelmehl, was man auch wieder quasi zum Panieren nehmen kann. Oder Semmelbrösel, die wir auch durch Mischbrote, wenn was übrig bleibt, reiben, was wir dann wieder einweichen und wieder in das neue Brot hinzugeben. Das heißt nicht, dass wir irgendwas strecken wollen, sondern es ist sogar ein Vorteil, weil du dann nochmal einen ganz anderen Geschmack reinbekommst, weil du hast ja diese Röstaromen, die schon in dem fertigen Brot quasi gerieben worden sind, bringst du nochmal in diesen frischen Teig mit rein und hast da nochmal einen ganz anderen Geschmack im Brot. Und restliche Waren wie Kuchen und so, da unterstützen wir Bauern oder auch, wenn es zu Kuchenränder oder sowas ist, das ist dann auch was zur Schweinemast geht, wo denn?
Das holen die Bauern ab?
Genau, richtig.
Okay.
Fleischer, Bauern, sowas holen es dann ab, was für die natürlich dann auch was bringt.
Und du hast mir so im Vorfeld gesagt, Online-Shop, könnte da was gehen? Also wann ist euer Online-Shop? Was habt ihr da vor?
Also
wäre ja auch nochmal so ein Thema zur Innovation. Ne? Mhm.
Also wir haben vor, dieses Jahr unseren Online-Shop zu releasen, sind da auch gerade schon intern im Aufbau. Aber er soll nur in der Weihnachtszeit sein, einfach nur da um Stollen und sonstige, also Plätzchen, Stollen, unsere Geschenkboxen, die wir da für Kunden haben, die wir da anbieten wollen, weil einfach Brot, Brötchen wollen wir über einen Online-Shop nicht machen, weil einfach die Frischhaltung da nicht gewährleistet kann. Wir wissen nicht, wie lang der Postweg ist und dann ist vielleicht ein Brot 3 Tage auf der Reise und dann kriegt der Kunde halt nicht so ein frisches Brot, wie wenn er bei uns im Laden das kauft. Aber bei Stollen, Plätzchen ist das natürlich alles möglich, weil da die Haltbarkeit was ganz anderes ist. Und das wollen wir definitiv jetzt Oktober, November, Dezember, dass da der Online-Shop online ist. Weil ich auch finde, wir nehmen jedes Jahr an einer Stollenprüfung teil und haben da quasi jetzt schon die letzten 3 Jahre eine sehr gute Bewertung bekommen. Und da kriegst du dann nach 3 Jahren eine Goldmedaille, dass du quasi einen goldprämierten Stollen hast. Und ich empfinde einfach, weil ich könnte mich unseren Stollen auch reinlegen, anlegen, der muss raus nach Deutschland in die weite Welt. Deswegen auch der Online-Shop.
Aber ausschließlich Stollen, oder noch?
Wir haben Stollen, dann Geschenkboxen.
Wie bewerbt ihr das? Also wie bringt ihr das? Ich sag mal, dass in Hamburg jemand Landbäckerei Mario Treibmann den Stollen bestellt.
Du hast das vorhin schon mal so angedeutet, mit wo wir das Personal Recruiting so ein bisschen angesprochen haben. Das ist dann das Thema, was wir natürlich auch mit Facebook-Ads und sowas quasi betreiben wollen, wo auch noch ich meine Erfahrung noch nicht so ausgebaut habe, aber was ich definitiv noch vorhabe, in Zusammenarbeit mit unserem Team, dass wir da wirklich Anzeigen schalten über Facebook, wo dann direkt zu den Online-Shop geleitet werden und dann die Kunden in geilen Stollen in ganz Deutschland essen können.
Nochmal kurz was zu den Mitarbeitern. Also diese zu gewinnen ist ja das eine. Aber die zweite Kunst ist ja dann, die Leute auch zu halten. Wie gelingt euch das?
Also erstmal, das ist auch so ein Thema schon in den Vorstellungsgesprächen, dass man so irgendwo dieses Engagement und so rausfindet, wo man auch erstmal rausfindet, hey, passt die Person erstmal zu uns? Könnte man sich das vorstellen, dass man auch, man muss ja selber auch sehr, sehr viel Energie erstmal reinstecken, dass man auch einfach dieses Leben von der Bäckerei treibt, man irgendwo verabreicht in die Leute. Und das ist extrem wichtig, finde ich, dass man das erstmal rüberbringt in den ersten Schritten. Und dann merkt man natürlich auch über die Zeit, ist die Person gewillt, den Schritt mitzugehen und das Ganze mitzugehen. Aber wie hältst du sie bei der Firma? Natürlich ist das auch, den Leuten zuzuhören, ihnen eigene Ideen, die sie selber haben, umsetzen zu lassen, auch Fehler machen zu lassen und dadurch einfach die Leute auch selber wachsen zu lassen und vor allem nicht bei jeder Kleinigkeit, wenn es mal nicht den Kopf abzureißen. Nur durch Fehler wächst man und nur so wird man größer und das schätzen auch ganz viele Mitarbeiter und wir lassen da auch unseren Mitarbeitern, na klar, hast du eine gewisse Linie, wo soll es hingehen, aber ich sage dann immer so, sage ich auch ganz oft das Beispiel, man hat eine Straße und man hat den Mitarbeiter, der sieht hinten an der Straße das Ziel und wir geben nur die Leitplanken vor, links und rechts setzen wir die Leitplanke, aber den Weg zu dem Ziel kann der Mitarbeiter selber finden durch eigene Ideen. Da führen viele Wege nach Rom oder ans Ziel, besser gesagt.
Oder ins Ziel, am Ende der Straße. Klingt sehr, sehr spannend, aber ihr macht ja auch Veranstaltungen mit den Mitarbeitern. Also vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was ihr da so macht.
Wir waren letztes Jahr zum Beispiel in unserer Roggenmehlmühle beim Alfred Sterner, wo wir unsere Roggenmehl herbekommen, wie ich es gesagt hatte. Da haben wir halt eine schöne Zusammenkunft gemacht, auch mit den Familien. Da haben wir auch gesagt, hey, bringt eure ganzen Familien mit, weil für viele ist es wichtig, halt auch seinen Partner, seine Kinder mitzubringen. Und da hat man dann so ein gesammeltes oder so eine ganze Mannschaft mal da gehabt, was auch cool war, wo ein bisschen Musik dabei war, haben wir gebraten, hatten dann auch so eine Rockmehl-Rundführung gemacht, wo Mitarbeiter auch mal sehen, hey, wie kommt denn das Mehl eigentlich bei uns an? Wie wird es vom Korn zum Mehl? Ne? Das ist für viele halt auch wichtig, dadurch wir auch einige Quereinsteiger bei uns haben, für die auch ein ganz spannendes Thema. Ja, das schweißt auch zusammen, das sind Erlebnisse, die halt einfach das Team zusammenschweißt und ja, wo die Leute immer wieder von erzählen. Ein Jahr vorher hat man eine große Busausfahrt gemacht in eine Zierkerzenmanufaktur, dann in eine Papierfabrik waren wir auch gewesen, haben wir selber Papier gemacht und dann am Ende des Tages auch nochmal waren wir, noch, das habe ich schon wieder den Namen vergessen, von der waren wir in den großen Kaffee. Und ja, das hat halt auch zusammengeschweißt, schöne Bilder gemacht, ein paar Spiele gemacht. Und das ist einfach eine coole Sache, wo einfach das Team zusammenbringen.
Aber da legt ihr viel Wert drauf. Kommt das auch von deinem Vater oder ist das jetzt mehr aus deinem Gedanken heraus, das zu entwickeln?
Würde ich nicht sagen, dass es von mir kommt. Das ist auch aus der Vergangenheit so. Ich möchte es einfach nur in der Zukunft duplizieren, sagen wir es mal so. Also auch nochmal andere Events draus machen, vielleicht auch so einen Tag der offenen Tür, dass der Kunde auch mehr von der Firma mitbekommt. Aber und ja, solche Events halt auch mehr zu organisieren, weil manchmal war es halt nur alle 2 Jahre oder mal auch, wenn es geklappt hat, jedes Jahr. Aber für mich ist es wichtig, dann sowas öfters zu machen, dass die Leute sich halt einfach mehr an solche Zusammenkünfte erinnern, weil das ist für die Leute halt so viel wichtiger wie vielleicht 1 Euro mehr am Ende des Monats.
Wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, also ich mag immer so gerne so, du bist 26, ja, also der Paul in 20 Jahren, was würdest du sagen, wo seid ihr da?
Eine sehr schwierige Frage, ne? Das ist halt auch eine Vision, wo möchte man hin? Also Premia ist jetzt das mittelfristige Ziel, gar nicht irgendwie an Filialen größer zu werden, ist eigentlich nicht das Ziel, weil wir sind in den letzten Jahren oder vor 10 Jahren vielleicht sehr, sehr schnell gewachsen, wo auch dann vielleicht so ein bisschen die Qualität dadurch nicht auf den hohen Niveau geblieben ist. Für mich ist erstmal Fokus wichtig, der Kunde, dass er den maximalen Mehrwert bei uns in den Fachgeschäften bekommt. Wir sind so dankbar, dass jeder Kunde bei uns ist, auch wie viele Stammkunden wir haben. Wenn ich unterwegs bin in den Fachgeschäften, manche kennt man jetzt auch schon bei Namen, ne? Unsere Verkäuferin kennt auch ganz, ganz viele Mitarbeiter, Kunden per Name. Und das finde ich einfach eine geile Wertschätzung. dass der diese Dankbarkeit auch vom Kunde, und man merkt es richtig, dass der Kunde bei uns auch nicht knurrig ist. Klar hast du mal ein paar dabei, aber mein Gott, das ist nun mal so, die hatten auch einen schlechten Tag, sind auch am anderen Tag wieder besser drauf, aber einfach diese Dankbarkeit der Kunden, das macht, da merkt man erstmal, für was man das macht. Das ist für mich extrem wichtig. Das ist nämlich der Mensch dahinter, ob Mitarbeiter oder Kunde. Was mein Fokus ist in den nächsten Jahren, Qualität zu steigern, Sachen auch zu automatisieren, dass einfach Prozesse, wiederholende Prozesse nicht immer wieder gemacht werden. Das müssen wir definitiv versuchen, im Team zu lösen. Das ist so nicht auf meinen Schultern, das ist auf allen Schultern. Ne? Und das ist auch wichtig, dass da jeder seine Ideen mit reinbringt. Und das ist so der Fokus in 20 Jahren. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also auf jeden Fall mit einem richtig geilen, tollen, motivierten Team. Man muss auch gucken, wie entwickelt sich das Ganze auch. Wenn ich das sehe, jetzt zum Beispiel bei McDonald's, wo das losging mit den ganzen Bestellterminals, weil die jüngere Generation gar nicht mehr so bestellen will, diesen persönlichen Kontakt eigentlich will. Geht das vielleicht in die Richtung, dass man auch in Läden Bestellterminals hat? Das sind auch Gedanken, die uns im Kopf rumschwirren. Oder auch autonome Läden, wo man quasi nur in den Laden reinkommt und selber abscannt. Das sind alles so Themen, die im Kopf rumschwirren, aber die noch nicht so greifbar sind. Aber wo wir definitiv überlegen, um dann, wenn es losgeht, einer
der ersten zu sein. Also ein Pilotprojekt zu machen mit Automaten, wo ich immer frisch bestücke. Und dann kann der Kunde 24 Stunden rund um die Uhr frische Ware ziehen.
Das ist auch ein Gedanke. Sowas hatten wir tatsächlich schon in bei uns im Hauptstandort in Wilde Taube, weil es halt nur ein kleines Dorf ist. Klar ist da das Hauptgeschäft, aber es ist halt ein kleines Dorf mit 300 Leuten und da wäre sowas vielleicht mal prädestiniert für sowas als Pilotprojekt oder halt an Bahnhöfen oder allgemein an Knotenpunkten, wo du so ein Automat hast, wo einfach die Leute schnell nebenbei, bevor es in die Bahn geht, einfach ein tolles Brötchen bekommen oder mal einen kleinen Snack für zwischendurch kriegen. Das ist auf jeden Fall Gedanke.
Also ich finde das total spannend, weil wir haben ja auch bei uns da in der Region viele Bauern und alle haben solche, ja, ich sage jetzt mal, solche Hütten stehen und dann kannst du die frischen Eier holen und Käse und was weiß ich und die Milch und alles. Und da ist kein Mitarbeiter, das ist Kasse des Vertrauens. Das finde ich total schön. Also so könnte man sich ja auch integrieren.
Stimmt, auf jeden Fall. Klar muss man mal gucken, auf dem Land immer noch irgendwie, finde ich, eine andere Moral wie die Kasse des Vertrauens. Wie funktioniert sowas auch wieder in der Stadt? Das ist halt auch so die Entwicklung, wo man schauen muss, bringt das was oder ist das der Mehrwert, den du geben kannst? Das muss man halt auch wirklich abwägen.
Wann ist geplant, so die vollständige Übernahme? Also so wie ich es raushöre, ist jetzt erstmal ein Teil. Papa ist noch mit da, was ja auch wichtig ist. Da soll ja auch noch ganz lange da sein. Das ist ja auch wichtig. Aber wann ist so geplant, so die vollständige Übernahme? Jetzt bist du 26.
Ich sag mal so, klar, die Planung steht schon und da ist auch schon viel Organisation drumherum passiert, keine Frage. Aber ich sag mal so, in den nächsten 2 bis 5 Jahren, also das wollen wir auch nicht nach irgendeinem Termin festmachen. Das soll auch eigentlich ein bisschen übergreifend gehen, dass das ein Prozess ist. Nicht heute bist du es noch nicht, morgen bist du es, so möglich, aber ja. Das auf keinen
ist
Fall.
Ist das eine GmbH oder?
Ja, GmbH, eine GmbH. Kooperie haben wir. Und es wird ein Prozess, sage ich mal. Aber es sollte auf jeden Fall mittelfristig so grob in 5 Jahren zu 100% abgeschlossen sein.
Werde da von Dritten begleitet, also von externen?
Aktuell noch nicht, aber ist eventuell der Plan, weil einfach das Know-how von außen da noch.
Also ihr macht so Familienweg auf kurzen. Also ich habe die Bäckereien und so, ich finde das ja immer alles sehr spannend, wie die sich entwickelt haben. Also von früher einfach nur von der Verkaufstheke und heute sieht man Showbäckereien, heute sieht man, in Köln habe ich letztens eine Reportage gesehen von einem Bäcker, der hat gesagt, ich kriege keine Mitarbeiter, ich ändere mein gesamtes Konzept. Indem er sagt, wir backen früh und verkaufen Nachmittag und 17 Uhr dürfen alle nach Hause gehen und kommen früh um 7, was ja eigentlich untypisch ist. Ja? Also ich finde das total spannend, solche verschiedenen Systeme. Was glaubst du, wo das da von eurer Seite her, wie wird das da gesteuert? Was strebt ihr da an?
Ich finde diese Konzepte auf jeden Fall auch geil. Gibt es in Leipzig ganz oft auch und finde es eine coole Idee und eine coole Sache. Meistens dann aber nur mit Brot, weil das einfach wegen der Reifezeit und so und weil die Leute das meistens ja zum Abendbrot haben wollen, nicht zum Frühstück das Brot und das ist auch für 1-2 Tage auf jeden Fall frisch halt oder auch noch länger. Und warum können wir sowas nicht machen, liegt einfach daran, weil wir auch eine gewisse Bindung haben in den Netto-Vorkassenzonen. Wir sind ja in Netto viel vertreten, in den Vorkassenzonen oder auch im Penny. Und da hast du auch deine Verpflichtungen von Penny und Netto, wo du dann gewisse Öffnungszeiten...
Die legen das fest, also was ihr im Sortiment haben müsst?
Das oder? Nicht, also Sortiment steht nicht fest, aber die Öffnungszeiten, da pochen auch viele Bäcker dagegen, weil einfach eigentlich ist es so, dass du am besten ganz, ganz früh bis Abend bis 20 Uhr mit aufhaben musst. Aber sind wir ehrlich, wer kauft dann schon so 19, 20 Uhr noch Brötchen ein. Das ist meistens sind dann, ja, das ist halt einfach nicht mehr sind wir nicht mehr das Zugpferd im Supermarkt. Also die legen teilweise die Zeiten vor, aber teilweise, weil es einfach die heutige Zeit auch erlaubt, können wir das auch selber bestimmen, wo sind unsere Hauptverkaufszeiten, weil am Ende des Monats ist den Netto, die sind die Zahlen nur wichtig, auf Deutsch gesagt. Es ist halt wirklich so. Und das ist halt das Thema, warum wir da jetzt nicht einfach von 7 bis 17 Uhr aufmachen können. Und wenn wir nur Brot verkaufen würden, würde auch in unserer Branche dann nicht mehr funktionieren. Also bei unserer
Betriebsgröße. Da wärst du wahrscheinlich kein Partner mehr von richtig. Ich sage jetzt mal Rewe und Co. Genau. Übertrieben jetzt.
Würde ich überall rausfliegen.
Mich würde aber trotzdem noch mal interessieren, wie du das siehst, diese Großfabriken. Also ihr seid ja kleines mittelständisches Unternehmen mit 100 Mann, okay. Aber trotzdem ist ja die Konkurrenz, wenn ich sage jetzt mal durch die Rewe gehe, habe ich ja trotzdem noch mal einen Backshop oder eine Backabteilung. Da kann ich mir die Brötchen rausnehmen. Und dann gehe ich aus der Kasse raus und dann komme ich erst zum Bäcker.
Richtig.
Wie siehst du denn diese Kombination? Das ist ja, ich sag mal, fast schon unfairer Wettbewerb. Regelt sich alles über den Preis oder?
Ja, das Ding ist, es ist ja nicht kein Geheimnis, dass in den Regalen es sehr, sehr günstig ist und dass der Bäcker da locker das Doppelte kostet, aber ist auch nicht unbegründet. Und das ist auch unsere Mission, auch über Social Media, das den Leuten zu zeigen, warum ist es denn überhaupt teurer? Und das müssen die Leute halt verstehen, dass halt die Produkte, die meistens in den oder eigentlich nahezu immer in den Regalen liegen, die Produkte sind, die irgendwo im Ausland, meistens in Polen, produziert werden, auch 2-3 Monate vorher, bevor sie überhaupt in dem Regal liegen, werden dann dort schnell zusammengemischt und quasi halb gebacken und werden dann eingefrostet. Das kann bis zu 2-3 Monate gehen, bis das dann auch quasi in den Supermärkten ist und dann einfach nur aufgebacken wird, was einfach auch von der Frischhaltung, jeder weiß es, auch wenn man solche Brötchen zu Hause mal aufbackt, die sind am Anfang gut oder ja.
Nach 2 Stunden vorbei.
Ja, wenn überhaupt. Naja, und das ist halt das Thema und das ist halt auch der Unterschied, weil es halt einfach nur diese schnelle Produktion ist. Das ist halt bei uns das Wichtige, dass wir die Teige produzieren einen Tag vorher, haben dann unsere Aromazellen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wo die Teige 16 Stunden ruhen, wo das Aroma sich bildet, wo du auch einfach am Ende des Tages einen ganz anderen Geschmack hast. Dann haben wir da verschiedene Systeme, dass einfach auch die Verkäuferin den ganzen Tag über frisch backen kann in den Fachgeschäften, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe mit den Ladenbacköfen und dass einfach auch der Kunde jederzeit ein warmes Brötchen hat, was definitiv auch 2 Tage hält und 2 Tage frisch hält und das Brot sogar noch länger. Und der Geschmack ist einfach dieser ganz große Unterschied und vor allem auch der Mensch dahinter, der das produziert. Das wird halt auch immer ganz schnell vergessen, dass in den Regalen alles nur Industrie ist. Das ist nur ein Knopfdruck, wo vielleicht eine Person es 20-fache an Produkten macht. Bei uns es sind immer noch Hände dahinter, es ist der Mitarbeiter dahinter, alles Fachkräfte, die dahinter stehen, die Sachen produzieren, die natürlich auch ihr gerechtfertigtes Geld bekommen sollen und müssen. Das ist uns auch ganz wichtig als Arbeitgeber und das ist immer der größte Fokus dahinter. Das ist der Mensch, der das dahinter auch produziert.
Sehr, sehr spannend, lieber Paul. Vielen, vielen Dank erstmal für die wunderbaren Einblicke ins Bäckereihandwerk. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest und du sagst, das würde ich mir für unser Unternehmen für die Zukunft wünschen, was wären das?
Ich würde mir wünschen, dass eigentlich alle Leute in ganz Deutschland die Handwerksbranche unterstützt. Das heißt jetzt nicht nur wir, also ich sage auch zwischen den ganzen Handwerksbäckereien, wir haben alle sehr, sehr gute Kontakte, sind auch 0,0 Konkurrenten. Für uns ist die Konkurrenz die Industrie und ich empfinde einfach, für mich wäre es wichtig, nicht für uns als Unternehmen irgendeinen Vorteil zu ziehen, sondern für das ganze Handwerk, dass das durch einen ganz anderen Blickwinkel mal angeschaut wird, dass da vielmehr der Mensch dahinter gesehen wird und auch wie wichtig das Handwerk ist, weil das sind ganz viele Menschen, die in der Branche arbeiten und es nicht nur Geld verdient wird durch Social Media, TikTok und sonstiges, sondern wirklich durch ehrliche Arbeit und das ist für mich extrem wichtig, dass das mehr angesehen wird.
Schönes Schlusswort. Lieber Paul, ich wünsche dir, deiner Familie und deiner Firma natürlich für die Zukunft alles Gute. Bleib so, wie du bist. Liebe Grüße auch an die Familie.
Danke, danke, Mike. Ne?
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.